Ich darf alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus grüßen. Ich freue mich über so viele, die den Weg hierher gefunden haben. Ich glaube, der weiteste ist heute ganz hier vorne unser Gastredner, Gastprediger, Lothar Gassmann. Lieber Lothar, ich grüße dich ganz herzlich. Von dir dann noch mehr. Wir wollen aber mit Gebet beginnen und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus, habe Dank, dass wir diesen Abend haben dürfen. Bitte bereite unser Herzen recht vor, dich zu hören und dass wir aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Habe Dank, dass immer wieder Menschen bereit sind, weite Wege auf sich zu nehmen, damit sie dein Wort in Klarheit sagen können und uns Lehre geben. Und Herr Jesus, habe Dank, dass das heute Abend hier sein darf. Und bitte segne uns diesen Abend. Amen.
Amen.
Und ich freue mich, dass wir jetzt zu diesem Vortrag kommen können.
Auf, dass sie alle eins seien. Dieser Satz gehört sicher zu den meist zitierten in der Gegenwart und auch zu den meist missbrauchten. Das ist ein Schlüsselsatz, überhaupt der Schlüsselsatz in der Ökumene, in der ökumenischen Bewegung. So auch das Thema heute Abend. Ökumene, woher und wohin, mit Schwerpunkt auf Ökumene zwischen evangelischen und katholischen, aber auch mit den Weltreligionen, vor allem auch Islam und so weiter. Wie weit findet hier Einheitsbestrebung bereits statt? Und ich werde auch einige Namen nennen heute, bitte verzeiht es mir, es sollen keine persönlichen Angriffe gegen Personen sein, aber wir müssen einfach wissen, wo Führungspersönlichkeiten heute stehen, auch im evangelischen, evangelikalen Bereich. So möchte ich das gleich vorne wegnehmen. Ich möchte zunächst einige Verse lesen aus der Heiligen Schrift, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17. Das bekannte hohe priesterliche Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Kurz bevor der Herr Jesus den Weg ans Kreuz auf Golgatha geht, um für unsere Schuld und Sünde zu sterben, hat er dieses Gebet zum Vater gesprochen und hat für die Seinen gebetet, die an ihn glauben, die zu ihm gehören, damit sie eins seien. Und ich lese einmal daraus einige Verse, nicht das ganze Gebet, aber einige Verse aus Kapitel 17. In Vers 6 sagt der Herr Jesus zum Vater im Himmel: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Der Herr bittet also für die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Nicht für die ganze Welt, sondern nur diejenigen, die zu ihm gehören. Dann heißt es weiter in Vers 9 ausdrücklich: Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Also nur die wirklich wiedergeborenen Christen sind wirklich dein, also gehören dem Vater und sind auch eins. Vers 10, alles was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Hier wird ganz klar, nicht solche, die allgemein an einen Gott glauben, sind eins, sondern die, die zum Herrn Jesus Christus gehören. Was dein ist mein, was mein ist dein, also nicht ein Glaube irgendwie an einen Gott oder Allah und so weiter, sondern nur der Glaube an Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie es die Bibel lehrt. Und weiter in Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Ja, und heute will man die Einheit mit der ganzen Welt als Menschheitsfamilie herstellen. Hier steht ganz klar, obwohl dieses Kapitel so oft missbraucht wird von einer falschen ökumenischen Bewegung, ganz klar, dass eben die Welt nicht eins ist mit den Jüngern, sondern die Welt hat sie gehasst. Es wird immer wieder der Zusammenhang ausgelassen bei solchen Zitaten, dass alle eins seien. Ja? Deshalb lesen wir heute mal einfach zu Beginn zur Grundlegung dieses wichtigen Themas den Zusammenhang, den Kontext. Die Welt hat sie gehasst, weil sie eben anders sind, weil sie sich im guten Sinne absondern und nicht so sind wie die Welt. Und dann heißt es weiter in Vers 14, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Mit Welt ist hier der gottfeindliche Kosmos gemeint. Nicht die geschaffene Welt mit der schönen Schöpfung, der Blumen und so weiter, sondern das, was der Sünde unterliegt, dem Sündenfall, das selber wie Gott sein wollen, das Fressen und Gefressen werden, Hass, Gewalt, all diese Dinge, die die Welt kennzeichnen, Unmoral und so weiter, alles das gehört nicht zum Sohn Gottes, sondern das ist das, was der Welt gehört. Und dann heißt es in Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das heißt, die Jünger haben ihren Platz in der Welt, aber nicht in der Anpassung, sondern als Licht und Salz, um hier positiv hineinzuwirken, verändernd, heilend und erlösend die Botschaft vom Evangelium weiterzugeben. Ich bitte dich also nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gerade der Unterschied zur Finsternis, zum Feind, zum Satan, das soll ganz klar feststehen. Der Vater möge uns bewahren vor dem Bösen in jeder Gestalt. Und dann heißt es nochmal, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heiligen in der Wahrheit, keine Einheit ohne Wahrheit. Ein zentraler Begriff, den wir uns merken sollten, keine Einheit ohne Wahrheit. Und das ist genau der Punkt, heute wird eben die Einheit auf Kosten der biblischen, eindeutigen Wahrheit angestrebt. Möchte ich gleich vorwegschicken, wenn schon ökumenische Bestrebungen, dann allein auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Das kann und soll unser einziger Maßstab sein, so wie es die Reformatoren auch betont haben, sola scriptura, allein die Bibel. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Sie werden in die Welt gesandt, sie sind aber nicht von der Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind jetzt die Jünger und Jüngerinnen aller Generationen. Die erste Gemeinde und dann eben auch bis heute und in der Zukunft alle, die zum Glauben kommen. Für sie bittet der Herr. Und was bittet er für sie und für uns, soweit wir wiedergeborene Christen sind? Und jetzt kommt dieser viel missbrauchte Ausspruch des Herrn. Vers 20 und 21, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Also nur die, die wirklich gläubig sind. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also wenn man das wirklich im Zusammenhang betrachtet, kann man gar nicht in falsche ökumenische Gedanken verfallen. Nur wenn man es aus dem Zusammenhang reißt. Und das ist ein Kennzeichen an sich von Sekten, dass sie Zitate der Bibel aus dem Zusammenhang reißen. Und so paradox es klingt, weite Teile der ökumenischen Bewegung sind im Grunde sektiererisch, weil sie etwas herausschneiden, einen Sektor aus der Bibel nur entnehmen, Sekare heraustrennen. Ja? Und das klingt paradox, weil die Ökumene ja das Gegenteil von Sekte, nämlich Einheit sein will. Aber letztendlich ist es eine sektiererische Bewegung, wo Bibelstellen selektiv aus dem Zusammenhang herausgerissen werden. Das wollte ich am Anfang deutlich machen. Nun das Thema Ökumene, woher und wohin. Uns interessiert besonders natürlich, weil wir hier in Deutschland leben, das Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche. Natürlich können wir jetzt auch viele andere Kirchen, Freikirchen, auch Sekten beleuchten, wie weit da Einheit oder eben Nicht-Einheit möglich ist. Ich denke, Einheit ist dann möglich, wenn in unwesentlichen Fragen es Unterschiede gibt, die nicht heilsnotwendig sind und dass ohnehin die Einheit schon da ist, aller, die wirklich wiedergeboren sind durch Wasser und Geist, das heißt durch das Wort und durch den Geist Gottes, das ist nämlich diese unsichtbare Einheit. Das heißt, wenn wir jetzt auch zu verschiedenen Kirchen gehören sollten und wirklich ja, an Jesus als den einzigen Sohn Gottes glauben, der wirklich gekommen ist, um uns von Schuld und Sünde zu erlösen, auferstanden ist, von den Toten wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Wenn wir alles das glauben, was in der Bibel steht und dem Herrn von Herzen nachfolgen, ihn lieben und verkündigen, dann sind wir diese unsichtbare Gemeinschaft der Wiedergeborenen. Das darf man einfach auch sagen. Etwas anderes ist halt, dass die ökumenische Bewegung eine sichtbare Organisation machen möchte. Und das wird problematisch. Und da werden dann auch Strömungen und Kirchen zusammengeführt, die eben nicht zusammenpassen, weil es da auch dann zum Teil massive Irrlehren gibt. Und ich möchte das jetzt aufzeigen, ich möchte auch niemand damit verletzen, aber wir müssen es deutlich sagen, am Beispiel des wichtigsten Bereiches, nämlich der römisch-katholischen Kirche. Nachher können Sie auch noch Fragen zu anderen Kirchen stellen, aber ich möchte einmal beleuchten, weil ja heute auch viele Evangelikale sagen, Wir machen jetzt auch Evangelisationen mit Rom und auch bei Pro Christ und so weiter, gehen dann die Katholiken in ihre Gemeinden zurück. Ja, es ist ja dieses ganz weit gefächerte heute. Kann man das wirklich so vertreten? Was ist eigentlich das Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche heutzutage? Nun, vorausgeschickt sei, dass es sicherlich etliche Katholiken gibt, die ihre eigenen Dogmen gar nicht kennen und befolgen, sondern auch die Bibel gelesen haben und demgemäß glauben mögen, obwohl es sicherlich im Kontext schwierig ist, wenn man dann die entsprechenden Messen miterleben sollte. Aber wenn man die Dogmen zur Kenntnis nimmt, also die Lehrgrundlagen, die ja festgelegt sind, zum Beispiel sogar unfehlbar sein sollen, dann wird es eben schwierig. Und das möchte ich jetzt beleuchten. Was ist die Kirche nach katholischem, römisch-katholischem Verständnis? Die Kirche ist der mystische Leib Christi, Corpus Mysticus, Mysticum. Sie bildet Christus nicht nur ab, sondern, so heißt es, sie ist Christus selber in neuer Gestalt. Der neue Katechismus der katholischen Kirche aus den 90er Jahren von 1993 sagt wörtlich: Es besteht ein wunderbar tiefes Verbundensein aller Gläubigen mit Christus, ganz wie zwischen dem Haupt und den übrigen Gliedern seines Leibes. Und dieses Verbundensein mit Christus geht so weit, dass sogar Christi Sühneleiden in seinem geheimnisvollen Leibe der Kirche erneuert, gleichsam fortgesetzt und vollendet wird. Diese Fortsetzung des Sühneleidens am Kreuz geschieht dauernd wiederholt in Form des eucharistischen Opfers. Also wir würden sagen Abendmahl, aber Eucharistie ist eben doch etwas anderes, weil hier die Hostie wirklich als verwandelt, materiell verwandelt vorgestellt wird. Der Begriff lautet Transsubstantiation. Das also, dass wirklich auch materiell, die Reformatoren haben das anders gedeutet, haben sich auch unterschieden, das wissen wir, von symbolisch bis in, mit und unter Leib und Blut Christi gegenwärtig. Aber die katholische Kirche lehrt nun eine materielle Verwandlung der Substanz. Das hat selbst Luther, der da relativ nahe steht, aber auch abgelehnt. Ja, das wird manchmal auch verwechselt, diese materielle Umwandlung. Aber da wird dann dieses Opfer immer wieder fortgesetzt von Golgatha. Es ist also nicht einmal erfolgt, sondern wird immer wieder erneuert quasi durch den Priester. Und es kann auch nur ein geweihter Priester in dieser Hierarchie vom Papst über Kardinäle, Bischöfe und so weiter bis zum Priester herunter und Diakon, Subdiakon. Aber es kann nur ein geweihter Priester diese eucharistische Wandlung der Hostie wirksam vollziehen, so wird gelehrt. Und dann wird auch gesagt, nur die römisch-katholische Kirche besitzt die Vollzahl der Heilsmittel, auf Lateinisch Sakramente. Nur sie kann also das Heil vollkommen vermitteln. Während etwa die protestantischen Kirchen zwei dieser Sakramente oder Zeichen, oder wie man es jetzt nennen soll, ist ja auch ein Unterschied, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber zwei beibehalten haben, eben Taufe und Abendmahl. Aber im römisch-katholischen Bereich sind es ja sieben bis hin zur Priesterweihe, letzten Ölung und so weiter. Die Kirche selber gilt als Ursakrament, nämlich als die sichtbar und greifbar gewordene Gnade Gottes. Die Kirche selber ist praktisch Heilsmittler. Und nur durch die katholische Kirche wird das Heil gültig und vollkommen zugeteilt, wird gelehrt, ja, wird behauptet. Übrigens nimmt die katholische Kirche auch die Stelle des Volkes Israel ein, nach dem Selbstverständnis. Das Gottesvolk des neuen Bundes, und das ist ja nicht nur die katholische, auch viele andere, auch Sekten, setzen sich hier an die Stelle Israels. Die sogenannte Substitutionslehre hat viel Verheerung angerichtet, indem dann die Juden sehr verfolgt wurden und verdrängt wurden, und sämtliche Kirchen haben sie ersetzen wollen. Und das hat auch zu vielen Pogromen und so weiter geführt, auch schon im Mittelalter, nicht erst zur Zeit des Dritten Reiches oder auch im Kommunismus. Immer schon hat man dieses auserwählte Volk des alten Bundes gehasst, aus Neid, ja, dieser Neid auf das sogenannte auserwählte Volk, wie man es da auch beschimpft hat, immer wieder. Ich möchte auch nicht den heutigen Staat Israel verklären. Es sind fehlbare Politiker, wie in anderen Ländern. Und doch hat Gottes Wort gesagt, dass Jesus sichtbar wiederkommen wird auf dem Ölberg, und dass er als Messias erscheinen wird und dass auch die ihn erkennen werden dann, die ihn durchbohrt haben. Das waren damals die Juden, aber auch die Römer. Und das ist im Grunde jeder Mensch, der ohne Jesus Sünder ist und verloren geht. Wir alle von Natur aus sind Sünder und haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Nicht nur die damalige Generation. Das ist uns hoffentlich klar. Und er ist für uns alle gestorben, um uns zu erlösen von der Sünde der Gottlosigkeit, von der Sünde des Hochmuts und aller Sünden, die daraus folgen. Aber hier dieses römisch-katholische Verständnis, die Substitution, der Ersatz Israels. Dann lehrt die römisch-katholische Kirche die Taufwiedergeburt. Also der Mensch wird ein Kind Gottes durch die in der Regel Säuglingstaufe. Und sie wird betrachtet als Sakrament des Eintritts in die Kirche. Die Taufe hat in der katholischen Lehre eine grundlegende Bedeutung. Und wer als Kind getauft ist, ist praktisch dann auch schon Christ, wird gelehrt. Allerdings kann er sich auch von der katholischen Kirche lösen und geht dann des Heils wieder verlustig, wird auch gesagt. Aber wer sich aus der katholischen Kirche löst, ja, sozusagen, nicht vom Glauben allgemein. Es werden der Taufe viele Wirkungen zugeschrieben, die sich im Neuen Testament auf den persönlichen Glauben beziehen. Es heißt ja in Markus 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Also der Glaube ist in der Bibel entscheidend, nicht die Taufe. Die Taufe ist auch wichtig, aber das, was die katholische Kirche lehrt, müssen wir jetzt einfach mal hören, wörtlich aus dem Katechismus. Es wird gesagt in Nummer 1213, durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort, wird gesagt, Zitat Ende. Und der Glaube, das soll dann der Glaube der Kirche sein, auch an alle Dogmen. Man muss alle Dogmen glauben, auch die Maria Himmelfahrt und so weiter, auch das, was eben alles nicht in der Bibel steht, und dieser katholischen Kirche als mystischem Leib Christi treu bleiben. Wir haben natürlich auch im evangelischen Bereich Probleme durch die Kindertaufe, dass jeder sagt, wenn man jemand fragt, hast du dich schon bekehrt, wieso bekehrt, bin doch getauft als Kind, bin doch Christ, bin doch recht. Ja, ich denke, es werden auch evangelische Christen, die die Kindertaufe vertreten, zugeben müssen, dass das ein großes Problem ist, ja, dass die Menschen alle schon glauben, sie sind Christen durch die Säuglingstaufe. Weiter möchte ich jetzt das Thema nicht diskutieren, aber ihr seht, das hat also auch Auswirkungen auf das ewige Leben, dass Leute dann der glaubensaufrufenden Verkündigung oftmals mit diesem Argument aus dem Wege gehen. Aber hier wird gelehrt, dass die Taufe ein unauslöschliches Zeichen einprägt, Geburt zum neuen Leben und so weiter. Deshalb auch in der Charta Ökumenica werden diese Dinge immer wieder betont, Eucharistie und Taufe in diesem Sinne. Dann wird auch gelehrt, die Heilsnotwendigkeit der Mitgliedschaft in der römisch-katholischen Kirche. Das wissen viele gar nicht, dass es doch heilsnotwendig ist, weil eben nur sie die Fülle des Heils habe. Und deshalb führen alle Wege nach Rom. Man spricht auch von der Rückkehr-Ökumene. Ökumene kann es mit der katholischen Kirche nur geben durch die sogenannte Rückkehr nach Rom. Andersrum nicht. Nicht nach Wittenberg oder sonst wohin, sondern nur nach Rom. Und Ökumene macht deshalb auch nur Fortschritte, insoweit die evangelische oder orthodoxe Seite bereit ist, sich dem römisch-katholischen Verständnis von Kirche und Glaube und so weiter anzunähern. Bereits der Kirchenvater Zyprian prägte 250 nach Christus den Satz, außerhalb der Kirche, der katholischen Kirche, kein Heil. Und das wird auch bestätigt bei der vierten Kirchenversammlung im Lateran im Jahre 1215. Es gibt nur eine allgemeine Kirche der Gläubigen, außerhalb von ihr wird keiner gerettet. Und das hängt dann wiederum zusammen mit der Transsubstantiationslehre, der Wandlung der Hostie. Nur dadurch wird das Heil in der Fülle vermittelt und eben auch dann die anderen Sakramente, angefangen von der Taufe bis zur letzten Ölung. Dann ist der Katholik auf dem Heilsweg vorangeschritten, wenn er alles das in Treue zur Kirche und ihrer Lehrmeinung angenommen hat. Weiter wird gesagt, die Kirche ist eine einzige. Die sichtbare Größe erfolgt in Zusammenfassung des Papstamtes als sichtbarem Haupt Christi oder Vertreter Christi auf der Erde. Die Kirchen streben alle, die anderen Kirchen, alle zu diesem Haupt und zu dieser Fülle des Geistes hin, wird gesagt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja manche leichte Änderungen gebracht, aber im Kern wurden die Lehren festgehalten. Auch des Trientiner Konzils und andere, es wurde inhaltlich nichts verändert. Man hat nur sich etwas modernisiert in manchen Punkten und vor allem man hat sich, und das finde ich auch noch verhängnisvoller sogar, zu den anderen Religionen geöffnet. Ja? Die römisch-katholische Kirche ist jetzt nicht mehr nur die allein Seligmachende, sondern sie ist auch der Kern dessen, was die Menschheitsfamilie ausmacht. Alle Menschen guten Willens streben auch zu dieser römisch-katholischen Kirche hin, mit dem Papst als Haupt. So heißt es im Katechismus der römisch-katholischen Kirche Nummer 845, die römisch-katholische Kirche ist der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie ist die versöhnte Welt. Habt ihr noch die Stelle Johannes 17 im Ohr, dass die Welt die wahren Gläubigen hasst? Aber die römisch-katholische Kirche ist die versöhnte Welt. Die ganze Welt wird hier eins. Menschheitsbruderschaft, Menschheitstempel. Erich Brüning hat in seinem Buch Der fremde Agent nachgewiesen, dass alle Päpste seit Johannes dem 23. Freimaurer waren oder sind. Und das ist genau diese Ideologie, die in die katholische Kirche eingedrungen ist. Deshalb gab es übrigens eine interessante Abspaltung, nämlich unter Erzbischof Lefebvre, der gesagt hat, die Päpste sind nicht mehr gültig. Der Antichrist sei eingezogen in die katholische Kirche. Das sei jetzt der Universalismus, die Allseligmachung der ganzen Welt, aber nicht mehr die alleinseligmachende Kirche sozusagen. Aber er hat vielleicht nicht verstanden, dass sie dadurch ihre Macht und ihre Wirkung noch weiter ausgedehnt haben, indem sie jetzt nicht nur alle Christen für sich beanspruchen wollen, egal ob katholisch oder evangelisch oder sonst was, sondern eben die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit findet ihre Zuspitzung, ihre Vereinigung in Gestalt des römisch-katholischen Systems. Im Katechismus wird das auch bestätigt. Es werden zunächst die Angehörigen der verschiedenen Kirchen genannt, die hinstreben auf die Mitte in Rom, und dann auch die nichtchristlichen Religionen. Zunächst das Judentum wird genannt, das mag ja noch verständlich sein, weil wir auf dieser Wurzel aufgepfropft sind. Gemäß Römer 9 bis 11 wird das beschrieben ausführlich. Aber dann heißt es, und das wird auch in der Carta Ökumenica, die sehr stark römisch-katholische Handschrift trägt, sinngemäß wiederholt, und zwar findet sich das bereits in Lumen Gentium, Artikel 16 oder im Katechismus Nummer 839 folgende. Ich zitiere wörtlich: Die Heilsabsicht umfasst auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einzigen Gott anbeten, so heißt es auch in der Carta Ökumenica, den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Was hat man da getan? Man setzt sich über klare biblische Aussagen hinweg. Ich möchte nur eine Stelle hier zitieren. Im 1. Johannesbrief kann man sich gut merken. 1. Johannes 2, 22. Aber 1. Johannesbrief 2, Vers 22. Eine ganz wichtige Stelle in der Auseinandersetzung mit dem Islam, aber zum Beispiel auch mit Zeugen Jehovas oder liberalen Theologen. Hier wird ganz klar geoffenbart, was sich hinter solchen Lehren verbirgt. Die sind ja alle nachchristlich. Der Islam, Mohammed, hat ja im 6. Jahrhundert erst gelebt, nach Christus. Und die Bibel, Gottes Wort, hat prophezeit, vorausgesagt, dass solche Dinge kommen werden. Ja, Gott ist lebendig. Er hat das alles vorausgewusst und hat seinem Apostel Johannes geoffenbart. Und da heißt es in 1. Johannes 2, 22, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, und genau das tut Mohammed, ja, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht, der hat Gott nicht. Niemals derselbe Gott. Steht ganz glasklar hier. Und wer den Sohn bekennt, wer Jesus bekennt, der hat auch den Vater, der hat Gott den Vater. Kein Gott Vater ohne Gott Sohn. So einfach lässt sich das an sich widerlegen, aber studierte Theologen in Konzilien und so weiter, sie setzen sich über das Wort Gottes hinweg, und das Problem ist eben die Bibelkritik, ja, die an den Universitäten weit, weit verbreitet ist heute. Ein großes Dilemma. Das hat so viel zerstört, vor allem auch bei uns in Deutschland, im Land der Reformation, dass wir heute vor einem Trümmerhaufen stehen, in vielen Kirchen und Gemeinden. Eine traurige Entwicklung. Aber lassen wir uns Gottes Wort nicht rauben. Ja, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun, hat Zinzendorf einmal gedichtet. Und auch Martin Luther und andere haben immer wieder betont, allein das Wort, sie sollen lassen stehen, sie sollen das Wort stehen lassen. Er ist übrigens nicht der Vater der Bibelkritik. Das haben Autoren sehr gründlich nachgewiesen, wird manchmal behauptet, aber ist nicht so. Luther wäre nie so weit gegangen, wie es heutige liberale Theologen tun. Nun, noch kurz zum römisch-katholischen Verständnis. Ich will das nicht zu lange ausdehnen, aber ich muss noch eins sagen. Sie betrachtet sich als katholisch, das heißt Katholikos, allumfassend. Der Begriff kann heißen, das Ganze betreffend, allumfassend im geografischen Sinn, also über die ganze Erde verbreitet, zahlenmäßig die größte Kirche und was immer und überall von allen geglaubt worden ist, so wird behauptet. Aber es gab immer schon auch solche, die es nicht akzeptiert haben, auch schon in alten Zeit. Und die frühkatholische Kirche kam ja frühestens im 2. und 3. Jahrhundert auf, noch nicht in den ersten Generationen der Jünger. Und nun vor allem der Papst. Es sagt der Herr Jesus übrigens, er soll niemand Vater nennen. Natürlich, der leibliche Vater ist ausgenommen, aber im geistlichen Sinne ist allein Gott der Vater. Und hier Papa heißt Vater, Papst, nicht? Allein das ist schon wieder ein Widerspruch zum Wort Gottes. Ihm kommt als Nachfolger des Apostels Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden, wie er genannt wird, die höchste Leitungs-, Lehr- und Rechtsprechungsgewalt zu, sowie unter bestimmten Bedingungen das Charisma, die Gnadengabe der Unfehlbarkeit. Übrigens erst seit 1870. Vorher gab es das noch nicht als Dogma. Und das ist selber ein unfehlbares Dogma, das unfehlbare Dogma von der Unfehlbarkeit. Es gibt bisher nur drei unfehlbare Dogmen und die sind alle in der Bibel nicht zu finden. Deshalb müssen sie ja unfehlbar definiert werden als Zusatzoffenbarung, nämlich diese Unfehlbarkeit und eben auch zwei Mariendogmen. Mariä unbefleckte Empfängnis und Mariä Himmelfahrt. Das heißt also, das ist nicht die Jungfrauengeburt Jesu gemeint, sondern dass Maria selber schon ohne Erbsünde empfangen worden sei. Findet sich nirgends in der Bibel. In Römer 3 heißt es, alle haben gesündigt und brauchen die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Auch Maria, auch die Mutter. So sehr sie gewürdigt wurde, den Sohn zur Welt zu bringen. Wir haben auch große Ehrfurcht, aber wir können niemals zu ihr beten. Sie ist genauso ein Mensch wie wir. Sie hat nur im Gehorsam diesen Ruf Gottes angenommen. Du bist die Magd des Herrn, du wirst den Messias zur Welt bringen. Gott ist Fleisch geworden auf diese Weise, indem durch seinen Heiligen Geist sein Sohn gezeugt wurde im Leibe der Maria. Wenn man das übrigens logisch weiterverfolgen würde, wenn Maria unbefleckt empfangen geworden wäre, wie war es denn dann mit ihrer Mutter und ihrem Vater? Dann kann man es letztendlich bis Adam und Eva zurückmachen und dann ist überhaupt keine Sünde mehr da, nicht? Wenn man es logisch weiterdenkt. Das nur nebenbei bemerkt, also auch völlig unlogisch. Aber das ist aufgrund von Visionen zustande gekommen. Bernadette zu Peru und wie sie alle heißen, die Visionärinnen. Ich habe euch ein Buchprospekt ausgelegt, da sind etliche Bücher, auch ein Buch über Maria darauf. Sehr zu empfehlen von einer ehemaligen Katholikin, Elvira Maria Slade. Sie hat diese Marienerscheinungen gründlichst analysiert und hat gesagt, das kann niemals von Gott sein, weil es der Bibel völlig widerspricht, was diese Marienphantome geoffenbart haben. Und jetzt, habe ich gerade gehört, soll ja sogar ein neues Dogma durchgeführt werden. Und es wurden Unterschriften, Millionen Unterschriften schon gesammelt, um eine neue Lehre aufzustellen. Man muss sich vorstellen, nicht mehr Gott offenbart etwas, sondern Menschen wollen durch Unterschrift erreichen, dass Maria zur Miterlöserin neben Jesus Christus ausgerufen werden soll. Ja, das spukt schon lange in vielen Köpfen herum. Und wir wissen auch, aus welcher Quelle das kommt. Jesus soll immer mehr aus dem Blickfeld heraus und Maria immer größer werden. Die Himmelskönigin übrigens aus Jeremia. Wir wissen ja, dass da auch Zusammenhänge mit der Mysterienreligion Babylons sind. Und dass hier in Ephesus das Mariendogma 431 nach Christus verkündet wurde. Die gleiche Stadt, die vorher die Artemis oder Diana verehrt hat. Und in Apostelgeschichte 19 wollten sie ja Paulus sogar steinigen und hinausjagen, weil er das abgelehnt hat und hat gesagt, allein Jesus Christus. Und diese Männer, die seien gegen unsere Diana der Epheser, das haben sie stundenlang geschrien. Nicht? Und dann waren genau die gleichen Ephesus-Einwohner nachher die ersten, die Bischöfe gedrängt haben, ihr müsst die Maria jetzt zur Himmelskönigin emporheben. Das sind historische Zusammenhänge, die wir auch in verschiedenen Büchern ausführlicher dargestellt haben. Ich weise am Schluss darauf hin. Ja, übrigens heißt es, in der Bulle Unam Sanctam von Papst Bonifaz VIII. Aus dem Jahre 1302. Die Unterwerfung des Papstes ist heils, unter den Papst ist heils, nicht des Papstes. Die Unterwerfung unter den Papst ist heilsnotwendig. Wörtlich, dem römischen Papst sich zu unterwerfen, ist für alle Menschen unbedingt zum Heile notwendig. Das erklären, behaupten, bestimmen und verkünden wir. Und das steht heute noch in den katholischen Dogmen. Neuner Ros, der Glaube der Kirche Nummer 430, offizielle katholische Dogmensammlung. Lesen Sie es mal wirklich selber nach. Jetzt möchte ich aber zusammenfassend doch einige Irrlehren aufzählen und dann auf ökumenische Entwicklungen auch im evangelischen, evangelikalen Bereich eingehen, was uns sicherlich noch mehr interessiert. Aber erst nachdem wir wissen, was eigentlich römischer Katholizismus ist, ich konnte nur ein paar Ausschnitte nennen, aber ein paar Lehren möchte ich noch nennen, die alle sich nicht in der Bibel finden. Ja? Und da geht es nicht nur um Randfragen, wie zum Beispiel zwischen verschiedenen Freikirchen, ob man jetzt die Entrückung vor, während oder nach oder und so weiter glaubt, das halte ich nicht für heilsnotwendig. Oder ich weiß nicht, ob jemand da anders denkt. Aber hier geht es ja um zentrale Fragen, über die Erlösungsfrage, die Heilsfrage, ja, und auch die Gottesfrage. Und zwar, wann wurden diese Lehren aufgestellt in Rom? 355 nach Christus erst oder schon, je nachdem, wurde verkündet, der römische Bischof sei der Papst, der direkte Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. Aber die Sukzessionskette lässt sich eben nicht bis auf Petrus zurückführen. Und es wurden auch keine Nachfolger der Apostel eingesetzt. Das ist ausgestorben im ersten Jahrhundert. Es gibt heute auch die Neuapostolischen und Katholisch-Apostolischen, die das anders sehen und behaupten. Aber sie haben das Problem, dass es eben unterbrochen war. Während die katholische Kirche immerhin bis auf die ersten Jahrhunderte zurückgehen kann mit ihrem Anspruch. Übrigens, das ganz kurz, wenn Petrus als Fels Gestein bezeichnet wird in Matthäus 16, ist damit nicht gemeint, dass er an die Stelle Christi tritt, sondern er ist der kleine Fels auf dem großen Felsen Jesus Christus, der durch die Pfingstpredigt die erste Gemeindegründung grundgelegt hat. So ist das gemeint. Ja. Dadurch ist er der Fels geworden, auf dem die Gemeinde dann auch weiter gebaut wird. Dann die Heiligenverehrung. 375 wird offiziell eingeführt. Die katholischen Heiligen stehen heute anstelle heidnischer Götter im Griechentum, im Römertum, Schutzheilige gegen Feuer und Wasser und für das Meer und so weiter. Das gab es genauso schon früher bei den Römern und Griechen, Poseidon, Neptun und wie sie alle hießen. Dann der Reliquienkult, der Glaube an wundertätige Knochen, die dann in Altäre einbetoniert werden. Eine magische Vorstellung. Wie gesagt, 431 erst wurde Maria, die Mutter Jesu, als Gottesgebärerin dogmatisiert. Sicherlich hat sie den Sohn Gottes geboren, aber nicht Gott Vater. Das ist ein Unterschied, müssen wir betonen. Und sie wird viel zu hoch stilisiert eben. Dann die ersten Mönchsorden, 529 nach Christus. Das gab es vorher schon im Buddhismus und Hinduismus, auch bis heute, wissen wir ja. Diese Vorstellung, man muss sich in Klöster zurückziehen. Askese und Werkheiligkeit, all das hängt damit zusammen. Dann zähle ich jetzt nur noch auf Sterbesakrament, Fegfeuer, Kreuzverehrung, Anrufung Heiliger im Gebet, das wurde 715 eingeführt, dass man zu diesen rufen kann. Dann der Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester, 1074 nach Christus, also recht spät erst gekommen, deshalb hat es die orthodoxe Kirche nicht. Ja, da ist es nur bei Bischöfen, aber nicht bei Priestern. Seelenmessen für Verstorbene im Jahre 1100, der Ablass 1115, gibt's denn heute noch? Ja, natürlich. Der jetzige sogenannte Papst, Benedikt XVI., er hat beim Weltjugendtag in Köln Ablass verkündigt. Wer da teilnimmt, wer entsprechende Bußleistungen bringt, vielleicht auch was zahlt, ja, kann eben da seine Sündenstrafen im Fegefeuer, das auch nicht biblisch ist, verkürzen. Gibt es auch heute noch. Das war ja der Auslöser, wie wir wissen, der Reformation und ist nicht abgeschafft worden. Dann das Rosenkranzbeten, 1208 nach Christus eingeführt. Die Gefahr des Spiritismus, weil hier eben zu Maria, zu einer Verstorbenen, gerufen wird. Dann eben die Wandlungslehre, 1215 erst, von Leichnam. Dann die Entziehung des Weines, 1414, was dann mit zu den Hussitenkriegen und Taboritenkriegen geführt hat. Und dann das Tridentinische Konzil hat die reformatorischen Anliegen so gut wie nicht aufgegriffen, sondern eher noch das Katholische zementiert gegen die wirkliche Reformation. Zum Beispiel hat man dann gesagt, wörtlich, Wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen. Ja, und so weiter. Und die Werke sind eben auch heilsnotwendig, wird gesagt. Während für evangelische Christen von der Bibel her klar ist, dass die Werke Frucht des Glaubens sind, aber nicht Voraussetzung für die Erlösung, sondern Folge des Erlöstseins. Wichtiger Unterschied. Und dann erst 1874 unbefleckte Empfängnis Marias, 1871 Unfehlbarkeit des Papstes und 1950 leibhaftige Himmelfahrt Mariens. So wie Jesus gen Himmel gefahren ist, was biblisch ist, so sei auch Maria gen Himmel gefahren, was nirgends in der Bibel steht. Reine Fantasie aufgrund von Visionen, aber alles das, und da sehen wir, es ist noch schlimmer geworden als in der Zeit der Reformation. Und das Paradoxe ist, dass heute evangelische Christen, je nachdem, ob man sie so bezeichnen soll oder nicht, noch sagen, wir können jetzt alle zusammengehen. Aber die katholische Kirche geht keinen Schritt zurück. Nicht? Keinen Schritt zurück. Soweit mir bisher bekannt ist. Kann sie auch nicht, weil sie sich dogmatisch festgelegt hat, sogar unfehlbar in vielen Punkten. Das ist das Problem, auch für Ratzinger selber jetzt, selbst wenn er wollte, das ist festgelegt. Und damit würde sie sich selber auflösen. Das ist das Dilemma, auch für viele Katholiken, die vielleicht hier mehr sich öffnen würden, aber es geht von den Dogmen her eben nicht, wenn man sich nicht selber auflösen will. Und deshalb, ich möchte nochmals sagen, bevor ich jetzt einige, Entschuldigung, sehr heikle Punkte bringe, auch einige heikle Namen, die vielleicht manchen auch persönlich bekannt sind, da möchte ich sagen, ich will da niemand den persönlichen Glauben absprechen, wenn ich jetzt einige Führungsgestalten hier erwähnen muss. Aber wir müssen einfach wissen, welche Werke, welche Dachverbände von welchen Menschen geleitet werden, welche Einstellung sie haben zur Ökumene und auch zur katholischen Kirche. Ich werde erstmal so mit dem landeskirchlichen Bereich beginnen und mich dann dem freikirchlichen Bereich vorsichtig nähern. Ja. Nun, zunächst einmal zum Ausland, das ist ja noch ungefährlicher. Ich fange da immer ganz vorsichtig an. Bleibt mir noch ein bisschen Zeit? Ja. Im Jahr 2000 erschien ein Buch in England mit dem äußerst provokativen Titel Evangelicalism Divided. Das heißt, die Evangelikalen sind gespalten. Und zwar in verschiedenen Fragen, in der Bibelfrage, in der Charismatikerfrage, in der Ökumenefrage auch. Und auch in anderen Fragen gibt es heute große Unterschiede. Es gibt heute Evangelikale, die eine gemäßigte Bibelkritik gutheißen, die staatliche Anerkennung erstreben. Ist jetzt gerade wieder jemand gelungen, um den Preis der eindeutigen biblischen Irrtumslosigkeit allerdings. Ich möchte jetzt nicht nennen, welche Akademie das ist. Ich werde es vielleicht noch erfahren. Betrifft mich selber auch sehr, weil ich dort mal tätig war. Also es ist alles eine tragische Entwicklung. Die Bibelfrage ist auch nicht mehr klar. Man opfert seine Überzeugung, seine biblische klare Haltung aufgrund vieler Kompromisse. Das ist auch ein Spaltungsgrund. Dann gibt es ja auch verfälschte Bibelübersetzungen bis hin zu gotteslästerlichen Bibelausgaben, auch im evangelikalen Bereich inzwischen von der größten Mediengruppe vertrieben sogar leider. Finde ich ganz traurig. Ihr dürft mir nachher gerne noch Fragen stellen zu all diesen Dingen, wer das genauer wissen will. Aber jedenfalls, die Evangelikalen sind gespalten, schrieb der Autor Ian H. Murray, der frühere Assistent von Dr. Martin Lloyd-Jones in England. Murray dokumentiert darin die verhängnisvolle Veränderung in den Jahren 1950 bis 2000, so der Untertitel seines Buches. Und zwar weg von der biblischen Klarheit und Eindeutigkeit hin zur unbiblischen Verwässerung und Ökumenisierung vieler Evangelikaler. Nicht aller, aber sehr vieler. Und diese Veränderung führt Murray unter anderem auf den Einfluss des immer liberaler gewordenen Fuller-Seminars in den USA zurück. Und, ich muss den Namen jetzt nennen, auch auf den Einfluss des bekannten Evangelisten Billy Graham. Billy Graham hat im Gegensatz zu seinen guten Anfängen seit den 50er Jahren bereits in seinen Evangelisationsfeldzügen eine immer weitere Öffnung bezüglich seiner Partner vorgenommen. Immer weitere Öffnung bis hin zu liberalen Kirchen und auch Rom. Er hat den Papst als seinen besten Freund bezeichnet, einen glühenden Evangelisten, Johannes Paul II., der ja in Wirklichkeit ein glühender Marienverehrer war, wie wir alle wissen hoffentlich. Und er hat schließlich sogar darauf verzichtet, erweckte und bekehrte Menschen in eindeutig bibeltreue Gemeinden zu schicken, was sich heute etwa auch in den Deutschen pro Christ-Evangelisation auswirkt, wo man auch sagt, Katholik muss nicht unbedingt aus der katholischen Kirche austreten. Ja. Wäre schön, wenn man es klarer sagen würde. Natürlich muss jeder auch selber erkennen, es kann keiner gezwungen werden, ganz klar. Aber wenn man wirklich ehrlich prüft, die Lehrgrundlagen einer Kirche, dann muss man auch sagen, das ist biblisch und das ist so unbiblisch, dass ich es nicht mehr verantworten kann, wenn man ehrlich ist und allein die Bibel als Maßstab nimmt. Nicht? Ja, Morey betrachtet dies zu Recht als eine verhängnisvolle Weichenstellung in die falsche Richtung. Trotz aller Verdienste, die auch Graham hat, das sei unbestritten, es haben sich Menschen bekehrt, aber er selber hat diese große ökumenische Weite entwickelt, die andererseits eben auch wieder verführerisch ist. Das ist das Problem. Einerseits Bekehrung zu Jesus Christus, andererseits wird dann doch gesagt, es sei immer wieder derselbe Christus in allen Konfessionen. Und doch gibt es ja da gravierende Unterschiede, wo es dann heißt Christus und Maria etc. Nicht? Dann erschien in dem Jahre 1994 in den USA ein Dokument mit dem Titel Evangelicals and Catholics Together. Evangelikale und Katholiken gemeinsam, das von führenden Evangelikalen unterzeichnet wurde, etwa Charles Colson, Richard Land, Brian O'Connell, Bill Bright, Os Guinness, Peter Greft, James Packer und Pat Robertson. Sie sagen darin, dass Evangelikale und Katholiken Brüder in Christus sind, obwohl sie auch fundamentale Unterschiede benennen immerhin. Und vor allem, das ist der Punkt, sie rufen dazu auf, zu verzichten auf Proselytenmacherei. Also auf Abwerbung von der jeweils anderen Kirche. Nicht? Ich möchte dazu sagen, wir werben ja niemand ab, bloß dass die eigenen Mitgliederzahlen wachsen. Es geht ja um die Wahrheitsfrage. Bitte nochmal zurückdenken, Johannes 17, Einheit nur in der Wahrheit und nicht in der Vermischung mit biblischen und unbiblischen Elementen. Das konservative Dallas-Seminar in den USA hat daraufhin übrigens eine Antwort veröffentlicht, in welcher sehr gut festgestellt wird, ich zitiere, die theologischen Unterschiede zwischen Evangelikalen und Katholiken bleiben bedeutsam und dürfen nicht heruntergespielt werden. Bleiben bedeutsam. Und es geht ja uns darum, dass sie auch wirklich gerettet werden, heraus aus ihrem falschen System, dieser großen Vermischung. Im April 2002 entstand auch im deutschen Pietismus und Evangelikalismus Unruhe, als die Zeitschrift Topic mit der Schlagzeile erschien, die stille Spaltung der deutschen Evangelikalen. Stille Spaltung. Der Artikel weist ebenfalls auf sehr weitgehende Einigungsbemühungen und ökumenische Projekte hin, zum Beispiel Jahr der Bibel und anderes, an denen auch führende deutsche Evangelikale beteiligt sind oder waren. Und auch eben führende Werke, wie etwa auch Gnadau, Allianz und so weiter. Nicht alle in diesen Werken, ich will da auch niemand zu nahe treten, aber eben führende Personen, die da mitmachen, auch mit Katholiken und auch verschiedenen Freikirchen, jetzt nennt man es, früher hat man Sekten genannt, die da auch in der Allianz sind und so weiter. Und dann vor allem kam natürlich dann die Charta Ökumenica. Nicht? Die Charta Ökumenica, Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa. Das war ja für viele ein Schlüsselerlebnis, dass das auch von Vertretern von Landeskirchen und eben auch Freikirchen, etwa auch Bundbaptisten, unterschrieben wurde. Nicht? Um den Namen nur jetzt hier nur zu nennen, von Siegfried Grossmann zum Beispiel, der ja schon lange bekannt war als Vertreter einer sehr weit gefassten Ökumene. Das war ja schon in den 80er und 90er Jahren bekannt. Ich habe ihn ja selber erlebt in Basel bei dem Kongress, konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, wo er auch mitgewirkt hat. Und man wusste ja an sich, wen man da beruft. Und er bezeichnet ja auch den Papst als Heiligen Vater. Das sind alles Dinge, weltlich geförderte Kompromisse, die aber geistliche Auswirkungen haben. Was steht eigentlich in dieser Charta Ökumenica? Sie ist also unterzeichnet von den Vertretungen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirchen und Freikirchen, ACK-Ebene eben. Es hat unterschrieben Metropolit Jeremie, Präsident der Konferenz Europäischer Kirchen, und Kardinal Vlk, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, VLK, Vlk oder so, Präsident des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen für die katholischen Seite, während das andere die evangelischen, orthodoxen und so weiter umfasst. Also was ökumenischer Rat betrifft. Und eben auch Freikirchen und evangelikale Vertreter haben das unterschrieben. Darin geht es in dieser Charta Ökumenica, um die Einigung Europas zunächst einmal, Thema morgen Abend. Ja, interessant, wie sich die Dinge alle berühren. Einheit, Einheit über alles. Es gibt ja auch ein Magazin, das heißt Eins inzwischen, wisst ihr sicherlich auch. Also auch hier die Einheit als das übergeordnete Ziel über der Wahrheit. Und in dieser Charta Ökumenica lesen wir, wir sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums eine inspirierende Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. Aufgrund unseres christlichen Glaubens setzen wir uns ein, und jetzt kommen diese Ziele. Guck mal, ob das biblische Ziele sind oder was für Ziele das sind. Wir setzen uns ein für ein humanes und soziales Europa, in dem die Menschenrechte und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen. Heute würde man vielleicht noch ergänzen, wie in der EU-Verfassung, morgen Abend dann, der Nichtdiskriminierung. Was das bedeutet, werde ich dann morgen ausführen. Das Nachrichtenmagazin Topic kommentiert sehr treffend dazu, ich zitiere hier Topic: Mit dieser Verpflichtung haben die Kirchen gleich mehrere zentrale Absichten der Freimaurerei unterschrieben. Menschenrechte, Freiheit, Toleranz, Solidarität, also Brüderlichkeit, sind zentrale Begriffe der Freimaurerei, die in der Bibel keine oder eine andere Bedeutung als im weltlichen Bereich haben. Nicht? Die Toleranz ist dabei der Schlüssel allen freimaurischen Denkens und Handelns. Sie fungiert als Bindemittel für unterschiedlichste Ansichten. Also wiederum Einheit ohne Wahrheit. Toleranz für alles und jedes. Und deshalb kann man jetzt auch sagen, ja, ist doch egal, welche Kirche und so weiter und was sie vertritt, wir tolerieren alles. Versöhnte Verschiedenheit lautet auch so ein Schlüsselbegriff. Das führt zum Beispiel der württembergische Bischof, der bei pietistischen Großveranstaltungen laufend eingeladen wird, das ist geradezu sein Programm, versöhnte Verschiedenheit. Nicht? Die Pietisten und die Liberalen und die Feministen und Pfingstler und alles in einen Topf, natürlich auch die Katholiken letztendlich. Einheit ohne Wahrheit. Jetzt einige Beispiele aus evangelikalen Dachverbänden. Wie gesagt, wir wollen auch für solche Menschen beten, dass sie von diesem Weg umkehren. Die meisten der genannten kenne ich auch persönlich, habe auch mit ihnen geredet, habe meine Verantwortung wahrgenommen. Ob sie darauf hören, weiß ich nicht, aber ich muss leider jetzt einige Beispiele aus Deutschland nennen. Das erste ist mein Doktorvater, Professor Dr. Peter Paul Johannes Beierhaus, viele Jahre lang Präsident des Konvents bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands. Theologischer Konvent, vielleicht manchem bekannt. Ich habe früher auch in Tagungen teilgenommen. Aber er sprach schon seit langem in Anknüpfung an Wladimir Solowjews Erzählung vom Antichristen gegen eine interreligiöse Ökumene, aber zugleich für eine interkonfessionelle Ökumene sogenannter bekennender Christen aus allen Konfessionen. Das heißt, er sagt, der Genfer Weltkirchenrat vertritt die abgefallene Ökumene, die zum Antichristen führt, während er selber mit dem Papst zusammen und anderen die bekennende Ökumene macht, wahrer Christen, die an der Bibel festhalten. Und zwar, Solowjew berichtet von drei Personen, Papst Petrus, Professor Pauli und orthodoxer Starez Johannes, also Vertreter der katholischen Kirche, Papst Petrus, orthodoxer Starez Johannes, orthodoxe Kirche und evangelische Seite, Professor Pauli. Und das Interessante ist, dass das auch die drei Vornamen von Peter Paul Johannes Beierhaus sind. Und er hat auch eine Bruderschaft gegründet, auch mit seinen zwei Vornamen, Sankt Peter und Paul, also Heiliger Peter und Paul, die in apostolischer Sukzession steht und wo er auch zum Bischof geweiht wurde, zunächst heimlich, und die alle sieben katholischen Sakramente praktiziert. Ich habe das selber miterlebt in früherer Zeit. Und in der Regel, die er verfasst hat, als führender Mann der deutschen Evangelikalen, finden sich folgende ökumenischen bzw. katholisierenden Lehren und Praktiken: apostolische Sukzession, Eucharistie, Stundengebet, Meditation, Einzelbeichte, Enthaltung der Fleischspeise, sakramentales Verständnis der Ehe, Noviziat und vor allem Gehorsam gegenüber dem mit der Leitung beauftragten Ältesten bzw. Bischof, der er eben selber ist. Das Ziel der Bruderschaft lautet wörtlich: ökumenische Einigung in der Wahrheit, in bewusstem Gegensatz zu allen schwärmerischen Verirrungen, welche die offizielle ökumenische Bewegung Genfer und römischer Prägung heute bedrohen und pervertieren. Nun muss man natürlich wissen, dass diese Einheit letztendlich nur unter Leitung des Papstes erstrebt wird, auch von ihm letztendlich. Und das zeigt sich auch in der sehr engen Verbindung mit seinem Professorenkollegen Josef Ratzinger, der dann auch tatsächlich zum Papst gewählt wurde. Sehr interessante Sache. Und übrigens kommt diese Erzählung von Solovjevs in Ratzingers Jesus von Nazareth Buch auch an zwei Stellen vor. Ich habe in einer Rezension darauf hingewiesen, wie das also zusammenläuft. Ja. Man darf diese Verbindungen nicht unterschätzen, liebe Geschwister. Deshalb habe ich auch diesen Namen genannt. Und zwar hat zum Beispiel Professor Beierhaus ihm zum 75. Geburtstag gratuliert in einem Brief und hat darin Ratzinger, also den jetzigen katholischen Papst, als Lichtträger bezeichnet. Wenn man das auf Lateinisch übersetzt, heißt übrigens Luzifer. Nicht? Als Lichtträger, Schlüsselworte, ja, der die Aufgabe hat, für die unverbrüchliche Gültigkeit der biblisch geoffenbarten Wahrheit einzutreten. Selbst wenn Ratzinger das wollte, könnte er es übrigens nicht, weil er im katholischen System gefangen ist. Ja? Manche halten ihn ja für positiver als seinen Vorgänger, mag auch sein, aber er kann, selbst wenn er es wollte, nicht aus diesem System raus. Der nächste Name fällt mir noch schwerer zu nennen, weil das auch ein ehemaliger Lehrer ist, den ich auch sehr verehre, auch heute noch in vielem, auch seine Kommentare sehr schätze und auch heute noch benutze. Ich war ja 7 Jahre Student im Albrecht-Bengel-Haus und das ist Professor Dr. Gerhard Mayer. Er wurde 2001 zum Landesbischof der Württembergischen Kirche gewählt, auch eine sehr einflussreiche Position, deshalb müssen wir auch die Namen wissen. Und es war eine große Überraschung, dass er natürlich als Bischof vieles machen musste, zum Beispiel dann, oder auch vielleicht auch gern gemacht hat. Er hat dann zum ökumenischen Kirchentag nach Berlin eingeladen mit ganz enthusiastischen Worten. Möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht alles zitieren. Und was aber gravierender ist, das wurde auch eher zufällig bekannt, aber hinter den Türen geschehen. Er hat sich berufen lassen als stellvertretender Prokurator der Initiative Unita de Christiani, Einheit der Christen. Und sein Vorgesetzter sozusagen ist niemand Geringeres als Walter Kardinal Kasper, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Ja. Das war ein schwerer Schlag für viele Pietisten, die das nicht fassen konnten. Und die Sache wurde auch diskutiert, aber er ist meines Wissens bisher dort nicht ausgetreten. Er befürwortet übrigens auch ein Lehramt für die evangelische Kirche, genau wie es die katholische hat, so etwa in einem Vortrag am 13.12.2002 in Gießen. Ich habe das alles zitiert, etwa in diesem Buch Projekt Einheit oder auch in einem Ökumene-Handbuch. Ja, dann auch wieder ein heikler Punkt. Ich hoffe, ihr könnt es noch verkraften. Deutsche und weltweite evangelische Allianz, wie sieht es denn dort aus? Ich meine, wer Topic liest, wer Zeitjournal liest, läuft übrigens eine Liste, sollte schon lange durchlaufen, ist leider immer noch vorne. Da bringen wir laufend solche Enthüllungen und Informationen, was man eben nicht überall zu Gehör bekommt. Läuft jetzt durch, ja. Da ist es ja so, dass die weltweite evangelische Allianz, es wurde zunächst abgestritten, inzwischen zugegeben, führt bereits seit den 90er Jahren, seit 1993, geheime Gespräche mit dem Vatikan, um Einheitserklärungen vorzubereiten, genau wie man es in der Kasseler Erklärung getan hat bezüglich der Pfingstbewegung. So kam ja auch über Nacht und Nebel, dass jetzt plötzlich man dieses Verhältnis geändert hat. Das Thema möchte ich jetzt nicht auch noch thematisieren. Ich wollte es nur als Parallele nennen, dass diese Dinge sehr hinter den Kulissen von irgendwelchen Delegierten verabschiedet werden, so wie auch jetzt der Verhaltenskodex für Bekehrungen, wo ja auch führende Evangelikale der Allianz, etwa Thomas Schirmacher aus Bonn, delegiert wurde, einen Verhaltenskodex für Bekehrungen festzulegen. Was man also noch sagen darf bei Evangelisation, was nicht mehr, zum Beispiel man darf nicht mehr von Feind reden, von Kampffeld, von Waffen, von Heiden, von Finsternis, das seien alles negative Begriffe. Und man soll auch keine Besessenheit haben, andere bekehren zu wollen. Man soll dann sehr vorsichtig und so. Also natürlich gab es viel Missbrauch, ja, bei Bekehrungsgesprächen, das ist klar. Das wollen wir auch abwehren. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt auch vom Pferd fallen. Nicht? Das ist die andere große Gefahr. Wir hatten im vorletzten Zeitjournal ausführliche Analyse dieses. Und im letzten Zeitjournal hatten wir einen Bericht, wo führende Evangelikale dieses Papier unterschrieben haben, dieses Wort an die Moslems, die ja zuerst ein Wort geschrieben hatten an den Papst und andere Repräsentanten. Und sie haben darin Allah um Vergebung gebeten, ja, den islamischen Gott. Wer das nicht glaubt, in unserer vorletzten Nummer ist das ausführlich analysiert auf etwa 40 Seiten. Und das haben auch führende Evangelikale, etwa John Stott, Bill Hybels, Rick Warren, Brian McLaren und andere unterschrieben. Leider auch George Ferber und solche, die es vielleicht nicht gründlich genug gelesen hatten, mag auch sein. Er hat gesagt, er hat es gar nicht richtig gelesen, nachdem er ihn angefragt hatte. Man kann natürlich jetzt so und so die Dinge behaupten. Ich will nicht drüber urteilen, aber es sind Dinge, schon Papiere, die man sehr gründlich lesen sollte, bevor man sie unterschreibt. Nicht? Ja, also es gibt Verhandlungen mit dem Vatikan. Rainer Wagner schreibt etwa in seiner voluminösen Kirchengeschichte, bereits als historischer Rückblick auf diese Geheimgespräche, ich zitiere, ohne dass es der Öffentlichkeit näher bekannt wurde, gibt es seit 1993 Gespräche zwischen der weltweiten evangelischen Allianz und dem Vatikan, die in eine gemeinsame Erklärung münden sollen. Ja, es war auch eine Überraschung, so sehr ich ihn schätze auf der anderen Seite, Ulrich Pazzani, aber dass er aktiv mitgewirkt hat, nicht nur als Redner, sondern als Veranstalter bei zwei Europatagen in Stuttgart. Ich war beim ersten Europatag als Beobachter zugegen. Er hat eine gute Predigt gehalten, kann man nicht sagen, Europa braucht Christus. Aber er hat in einem Gremium führend mitgearbeitet, zusammen mit welchen Personen? Mit Chiara Lubic von der Focolarbewegung, mit Andrea Riccardi von Sant'Egidio und anderen. Und man muss wissen, Andrea Riccardi, der Vorredner von Pazzani war, er ist der Mann, der die interreligiösen Gebetstreffen für Johannes Paul II. Und seinen Nachfolger eingeleitet hat in Assisi und anderswo mit allen Religionen. Wie kann ich denn an einem Strang ziehen mit Götzendienern, mit Leuten, die Treffen mit Schamanen, Ahnengeister verehren, Medizinmännern und so weiter veranstalten? Ja. Er hat viele kritische Anfragen gekriegt, sogar von Allianzseite, das ist das Erfreuliche daran. Ja, ich weiß, dass Peter Strauch einen kritischen Brief an Pazzani geschrieben hat. Er sollte da doch nicht mitmachen. Das geht dann doch ein bisschen zu weit, ja, sozusagen, weil der ja schon interreligiöse Ökumene ist. Focolarbewegung auch, mit allen Menschen guten Willens. Genau das freimaurerische Ziel der Weltbruderschaft. Und hat es trotzdem gemacht. Ich habe auch gehört, dass er inzwischen wohl hätte er sich zurückgezogen. Nicht? Das will ich auch positiv würdigen und erwähnen. Aber bei zwei Europatagen mitgewirkt, ich kann es irgendwie nicht zusammenbringen oder nicht verstehen, dass man einerseits doch eine recht klare Botschaft hat und dann doch sagt, ich kann überall evangelisieren, selbst mit solchen zusammen dann, die sagen, alle Religionen sind Wege zu Gott. Aber es passt irgendwie nach meinem Begriff nicht zusammen. Ich würde auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen, sage ich mal. Denn man vermittelt den Eindruck, das sei doch auch gut. Die Focolarbewegung und Sant'Egidio und die Schönstattbewegung, die glühende Marienverehrer sind alle auf einem Podium. Und alle haben sich da umarmt am Schluss. Alle werden Brüder. Vielleicht merkt ihr, wo es hingeht. Morgen beim Thema Europa werden wir noch mehr merken, dass es alles immer schneller in das antichristliche Reich der falschen Einheit mündet. Und offenbar hat es der Teufel auch geschafft, führende christliche Vertreter zu verblenden. Nicht? Das ist das für mich Unbegreifliche. Aber es heißt ja in der Bibel, das Gericht beginnt am Haus Gottes und auch es sehe zu, wer steht, dass er nicht falle. Jeder von uns kann morgen schon fallen, wenn wir nicht wachsam bleiben. Deshalb möchte ich auch nicht urteilen drüber, aber es heißt andererseits auch, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Und wir wollen auch unsere Brüder und Schwestern, die vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen haben oder auch mit Sicherheit einen falschen Weg eingeschlagen haben, warnen von der Heiligen Schrift her. Das ist auch meine einzige Absicht heute, ja, nicht verteufeln, aber einfach warnen. Und ihr dürft gerne auch nachfragen stellen, wenn ihr vielleicht Dinge anders seht oder noch Rückfragen habt. Nun noch ein heiklerer Punkt. Ich weiß, dass auch einige aus landeskirchlichen Gemeinschaften heute hier sind. Die Baptisten habe ich ja schon erwähnt, Siegfried Grossmann, aber auch in den Landeskirchen, Gnadauer Verband. Es ist ja auch erstaunlich, was heute geschieht. Und zwar hat man ja Christoph Meugner zum Präses gewählt, bereits 1989. Und er hat sich bereits damals in einem IDEA-Interview ausgesprochen für Kirchentag, für gemäßigte Bibelkritik, für Evolution, für Ökumene, für Frauenordination, für die Öffnung zur charismatischen Bewegung, alles bereits in IDEA 1989 offengelegt und gewusst war, bewusst. Es gab damals kritische Leserbriefe zu dieser Präsiswahl, etwa auch von Helge Stadelmann, kann ich mich noch genau erinnern, auch von mir, auch von Rainer Wagner und anderen, aber man hat auch darauf nicht gehört. Und jetzt im Jahre 2002 schrieb er in Ideaspektrum vor seiner Wiederwahl übrigens wörtlich: Obwohl die Gemeinschaftsbewegung in den evangelischen Landeskirchen keine geordnete Beziehung zur katholischen Kirche pflegt, habe ich keine Berührungsängste. Dieser konfessionsübergreifende Zug lässt sich im Pietismus in unserer evangelischen Kirche durchgängig feststellen. Wir sind allen verbunden, die Christus nachfolgen, ganz gleich zu welchem kirchlichen Lager sie gehören. Zitat Ende. Gut, man mag das, wenn man es wohlwollend interpretiert, sagen, naja, dann sind halt nur die Wiedergeborenen gemeint. Aber er hat auch gesagt, dass er auch gemeinsame Veranstaltungen macht, eben auch in katholischen Kirchen mit katholischen Würdenträgern und so weiter. Ich weiß nicht, ob das allen unseren Geschwistern hier bekannt ist, welche Dinge da in den obersten Etagen laufen. Ich weiß, dass viele, viele, auch im landeskirchlichen Pietismus, wo ich auch herkomme, durchgegangen bin, viele darunter leiden, aber in den Freikirchen, wie gesagt, sieht es überwiegend auch nicht viel besser aus. Nun könnte ich noch lange fortfahren, Beispiele zu nennen. Vielleicht habt ihr selber noch Beispiele oder Fragen. Ich kann jetzt unmöglich dieses Thema Ökumene in 1,5 Stunden umfassend, erschöpfend entfalten. Ich habe aber auch Literatur deshalb mitgebracht. Aber ich möchte jetzt diese Aufzählung, die mir nicht leicht gefallen ist, weil ich ungern Namen nenne, das dürft ihr mir glauben, aber schließen diese Aufzählung und am Schluss einfach einige Punkte nennen, wie wir wieder umkehren können, wie auch diese führenden Personen umkehren können, wirklich wieder zum schmalen Weg, nicht? Vom breiten Weg der falschen Ökumene weg, zum schmalen Weg. Kurze 7 Punkte. Erstens, wir Pietisten oder Baptisten oder Evangelikalen oder wie man es jetzt nennen will, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt, ja. Oder wir Christen, ich nenne mich einfach Christ, ist meine Bezeichnung, wenn mich jemand fragt, ohne diese ganzen Etiketten, aber ich will da jetzt auch niemand zu nahe treten. Wir Christen, oder die uns für solche halten, ja, sollten wieder umkehren zum unverfälschten, unverkürzten, unfehlbaren und irrtumslosen Wort Gottes in Gestalt der Heiligen Schrift. Nicht nur unfehlbar, sondern auch irrtumslos. Ich weiß, das ist eine Theologenglauberei, diese Worte noch auseinanderzureißen. Im Grund bedeutet es das Gleiche, aber bei den Theologen hat es verschiedene Bedeutungen. Da heißt nämlich unfehlbar nur in Glaubens- und Lebensfragen. Wenn es das Heil anbetrifft, Auferstehung und so weiter, ist das Wort unfehlbar. Aber eben nicht im naturwissenschaftlichen Bereich. Schöpfung, Sinnflut, das ist alles vernachlässigbar. So also das Glaubensbekenntnis der Deutschen Evangelischen Allianz. Die Bibel ist unfehlbar, aber das Wort irrtumslos vermeidet man, weil das würde heißen, auch in anderen Fragen, Schöpfung, Evolution und so, das umschifft man dann. Das merken aber die einfachen Gläubigen gar nicht, die diese Begriffsglauberei der Theologen nicht kennen. Ja, ist alles wunderbar, die glauben ja auch an die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Ja, aber sie glauben nicht an die Irrtumslosigkeit. Und das ist genau der Punkt, jetzt auch in Gießen und anderen Städten, die staatliche Anerkennung suchen, das wird sicherlich noch zunehmen, dass man zwar an der Unfehlbarkeit festhält, das Bekenntnis der Allianz übernimmt, das sehr weit ist halt, aber nicht diesen schmalen Weg der Irrtumslosigkeit, dass die Bibel wirklich in allen Punkten Gottes Wort ist, auch wo es um die 6-Tage-Schöpfung geht, auch wo es um die Wirklichkeit der Sintflut geht, auch dass Mose die 5 Bücher Mose geschrieben hat, das wird ja alles bestritten an den Hochschulen, auch dass Daniel der Prophet Daniel ist und nicht irgendwelche späteren Autoren im babylonischen Exil oder wann auch oder viel später, ja, zur Makkabäerzeit. Es wird ja gesagt, das kann gar nicht wahr sein, was da steht. Das ist alles erst geschrieben, nachdem es eingetroffen ist, weil es so konkret ist. Nicht? Man glaubt ja nicht, dass wirklich Gott Zukunftsoffenbarungen geben kann. Das ist der Unglaube in der Theologie heute und eine große, auch geistliche Not, eine seelsorgerliche Not, wo wir auch beten sollten für solche Theologen. Nicht? Ich bin ja selber einer, deshalb darf ich sagen, betet für solche, die das durchmachen müssen oder mussten. Viele haben den Glauben eingebüßt oder Abstriche daran gemacht. Wir wollen da nicht so eng sein, nicht jedes Wort dürfen wir so ernst nehmen. Und da fängt schon das Problem an, wer den kleinen Finger gibt dem Teufel, dann nimmt er die ganze Hand. Am Schluss ist auch die Auferstehung nicht mehr klar und der Kreuz ist tot. Das Einzige, was Bultmann noch festgehalten hat, war, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja. und dass er existiert hat. Aber keine Sühnewirkung des Blutes Jesu, keine leibliche Auferstehung, nur in die Verkündigung hinein. Und so wird der Begriff verfälscht und die Gemeinde merkt es oft gar nicht. Klingt alles so fromm und es sind nur noch Hülsen. Nur noch Hülsen. Lasst euch nicht irreführen. Fragt nach eurem Pfarrer, was er meint, wenn er von Auferstehung redet. Ob Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist oder nur in der Verkündigung jeden Sonntag aufersteht, indem wir von ihm erzählen. Das ist ja gang und gäbe in vielen Gemeinden, dass das alles nur noch symbolisch verstanden wird. Ich weiß das genau, denn so wurden wir gelehrt an der Universität. Das ist das, was sie dort hören müssen, die armen jungen Studenten. Überwiegend. Es gibt rühmliche Ausnahmen, auch bei den Professoren, aber die haben es schwer und sind oft sehr einsam. Ich will es ja nicht pauschal jetzt irgendwie was behaupten, sondern wir wollen auch da gerecht sein. Also umkehren zum unverfälschten, irrtumslosen Wort Gottes. Das ist der einzige Weg, auch für den Pietismus, den Baptismus, den Evangelikalismus, allgemein auch den Methodismus. Ich weiß ja nicht, wer jetzt heute alles hier ist, für alle Landes- und Freikirchen. Nichts hinzufügen und nichts hinwegtun. Und wenn wir das wieder uns schenken lassen, dahin gelangen, nur dann kann wirklich noch Erneuerung, Reformation geschehen. Nur dann. Philipp Jakob Spener, der Urvater des Pietismus, in den Pia Desideria, ich zitiere ihn jetzt ein paar Mal, er schreibt sehr recht, das Wort Gottes wird das vornehmste Mittel sein, das die Kirche braucht, um in einen besseren Stand zu kommen. Zweitens, allein der dreieinige Gott der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist, soll im Zentrum unseres Glaubens stehen, insbesondere Jesus Christus, als der einzige Weg zu Gott, dem Vater, als der einzige Herr und Erlöser, der das vollständige und vollkommene Opfer für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Nicht andere Erlösergestalten, auch kein verfälschter Christus, zum Beispiel ein Christus in der Hostie, sondern wirklich der leibhaftige Christus. Es ist keine substanzielle Verwandlung, sondern es ist ein Gedächtnismahl, auch ein Gegenwärtigsein des Herrn, ganz besonders, wenn wir es im Glauben empfangen dürfen, aber kein magisches Missverständnis, wie es in der katholischen Kirche ist. Wir sollen auch keinen Christus verehren, der auf einer gnostisch-kabbalistischen Stufenleiter von Geistwesen steht oder uns in mystischer Weise in einer Ikone begegnet. Nach orthodoxer Lehre sind ja die Ikonen direkte Verbindungen zur göttlichen Welt. Ja, das ist ja auch etwas sehr mystisch-magisches, dieses Denken. Stand leider auch schon in manchen evangelikalen Gemeinden solche Ikonen. Aber zum Teil wurden sie auch wieder entfernt, nachdem es dann doch Proteste gab. Etwa auch in der Nähe meiner Heimatstadt wurde eine solche Kapelle sogar wieder abgerissen. Ja, und aber vor allem kein Christus, der in einer Linie mit Showunterhaltern und Lachkünstlern zitiert wird. Darf ich so deutlich sagen, ich habe das beim vorletzten Christiwell angemahnt. Da gab es eine Veranstaltung Jesus Lachparade. Teilnehmer Jesus Christus, Arno Backhaus, Thorsten Hebel, Christina Bruderek und andere. Ich weiß noch genau die Namen. Ja, und das sind heute führende Evangelisten. Aber ich muss mich fragen, merken sie nicht mehr, was sie tun? Ist doch eine Herabwürdigung. Ich denke, Gott hat durchaus Humor, ja, aber wir können Jesus nicht als zu einem Lachkünstler herunterstufen. Wo bleibt noch die Heiligkeit Gottes? Wo bleibt noch die Ehrfurcht vor Gott? Auch in der heutigen Christenheit. Das ist unsere große Not, dass Jesus nur noch wie ein Kumpel behandelt wird. Kumpel Jesus, ja, und so bester Freund. Aber er ist auch der heilige Gott, ein verzehrendes Feuer. Und ja, also ich kann es nicht begreifen, dass man einfach nicht mehr wahrnimmt, Gott, der alles geschaffen hat, das Universum, er ist jetzt nur noch auf einer Ebene wie einer von uns. Er kam herunter, hat sich freiwillig erniedrigt, aber er ist jetzt erhöht in Majestät und wir dürfen ihn anbeten und ehren, aber nicht irgendwie verspotten, auch nicht durch verfälschte Bibelübersetzungen, wo dann Fäkalbegriffe auf jeder Seite begegnen. Ich hoffe, ihr wisst, welche Verfälschung ich jetzt meine. Oder Gott Vater und Gott Mutter in anderer verfälschten Übersetzung. Übrigens, ein Zitat des Begründers des Pietismus, Philipp Jakob Spener, bezüglich Rom, sehr interessant, ob das heutige evangelikale Hauptvertreter auch noch unterschreiben würden. Spener schreibt in den Pia Desideria 1675 folgendes: Wir können einmal Gott nicht genügend Dank für solche Wohltat sagen, dass er uns durch das selige Reformationswerk aus der römischen, babylonischen Gefangenschaft herausgeführt und in die selige Freiheit gesetzt hat. Zitat Ende. So war, so der Begründer des Pietismus. Und was tun wir heute? Oder was tun manche heute? Ich hoffentlich nicht und du auch nicht, aber weiß ja nicht, vielleicht ist mancher da auch noch nicht so klar in der Frage. Das hat aber der Begründer des Pietismus gesagt. Wird heute schamhaft verschwiegen, diese Glaubensväter mit ihren Worten. Drittens, wir Christen, Evangelikale, sollten mit der biblisch-reformatorischen Erkenntnis ernst machen, dass der Mensch nicht aufgrund seiner eigenen Werke gerettet wird, sondern allein aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch die Erlösung Jesu Christi, die der bußfertige Sünder im Glauben erfasst. Also weder billige Gnade noch, ja, ich sag mal, Perfektionismus, also weder Libertinismus, Zügellosigkeit noch Perfektionismus, sondern dankbares Annehmen des Opfers Jesu am Kreuz und auch Leben in Dankbarkeit und Gehorsam. Beides gehört zusammen. Vierter Punkt von 7, dann bin ich am Ende. Wir Pietisten sollten oder Evangelikalen sollten zurückkehren zu der Erkenntnis und dem Vertrauen, dass Gott die Macht hat, durch sein richtig gepredigtes Wort Menschen zu bekehren, durch sein bibeltreu gepredigtes Wort. Das Wort, sie sollen lassen stehen. Das Wort ist die Grundlage. Es gibt heute viel Rahmenprogramm. Ich lehne das nicht pauschal ab. Ja, es mag zur Hinführung dienen, durchaus, aber es sollte nicht überhand nehmen. Es gibt Gemeinden, da nimmt die Predigt vielleicht noch 10% des Gottesdienstes ein. Haltet ihr das für bibelgemäß? Ja. Man kann dann sagen, ja, auch in den Liedern ist Wort Gottes enthalten. Aber es ist nicht diese Auslegung für das Leben, wie wir es brauchen. Es ist viel zu wenig. Ja. 10 Minuten oder 5 Minuten oder noch weniger, es ist zu wenig. Nicht? Wir sollten das Wort im Mittelpunkt haben und wir sollten auch keine Rahmenprogramme wählen, die das Wort verfälschen, die davon ablenken, die ein ungeistliches, fleischliches Stimulanz darstellen, wo das Fleisch gekitzelt wird und es nicht zum Geistlichen hingelenkt wird. Ich muss daran denken, wie der Prophet Elia nach der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern auf dem Karmel durch die Wüste geflüchtet ist. Der hatte auch dann Depressionen bekommen und Ängste, weil die Isabel ihn Kopf kürzer machen lassen wollte. Also, ja, aber Gott hat ihn gestärkt, 40 Tage durch die Wüste zum Berg Horeb. Und dort ist ihm dann Gott erschienen. Ich glaube, erst war es ein Gewitter, da war Gott nicht darin. Dann war noch irgendwas Lautes, aber dann kam da stille, sanfte Sausen. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis. Muss nicht immer laut zugehen im Gottesdienst, sondern Gott kommt gerade in seinem deutlich gepredigten Wort, im stillen, sanften Sausen. Heute haben wir leider auch ein verweltlichtes, fleischliches Christentum in vielen Gemeinden, das dem Geiste Gottes geradezu widerspricht. Spener schreibt übrigens bereits 1675 grundlegend zu dieser Frage: Wie viele gibt es, die ein so offenbar unchristliches Leben führen und sich mit fester Zuversicht einbilden, sie könnten trotzdem selig werden, also wo das Fleisch regiert. Fragt man, worauf sich dasselbe gründe, so sagen sie, ich glaube ja an Christus. Das reicht ja aus, einfach mal Hand gehoben und fertig. Ist das so einfach? Kann man sich sehr täuschen. Das kann mal in der Begeisterung geschehen sein, Überschwang, aber wie viele sind noch dabei? Eine Woche, 2 Wochen später, ja, nur ein Bruchteil oft. Dann schreibt Spener weiter, sie haben eine fleischliche Einbildung ihres Glaubens, welches ein so schrecklicher Betrug des Teufels ist, wie es kaum einen vergleichbaren Irrtum geben mag, einem solchen Hirngespinst eines selbstsicheren Menschen die Seligkeit zuzuschreiben. Verhängnisvolle Illusion. Ich meine, ich bin gerettet und bin's gar nicht. Ich meine, ich bin auf dem Schmalweg zum Himmelreich und bin noch auf dem breiten Weg der Welt ins Verderben. Von Absonderung wird heute kaum noch gepredigt. Merken wir etwas? Ja? Der Teufel möchte uns das ganz wegnehmen. Es wird auch kaum noch von der Verdammnis gepredigt. Alles nur der liebe Gott und dass dir's gut geht und Wohlfühlveranstaltungen, ja, Fußballspiele in Gemeinden und so. Also alles soll heute so leicht dahin fließen. Und die Welt wird in die Gemeinde holt und man merkt gar nicht, wenn man die Welt in die Gemeinde holt, was passiert dann? Dann wird die Gemeinde früher oder später zur Welt. Und deshalb verlassen heute zunehmend Jugendliche, ich sage es mal so deutlich, die Vilogrie-Gemeinden. Man hat jetzt selbstkritisch festgestellt, dass die Leute jetzt davonlaufen so langsam, weil sie merken, es ist so weltlich geworden, dass kaum noch ein Unterschied ist. Und dann sagen sie, bleiben wir gleich in der Disco und gehen wieder, da ist die Musik dann doch noch besser, als wenn man da alles imitieren möchte. Ich meine, man möge darüber nachdenken. Ich will jetzt nicht pauschal urteilen. Es gibt da gute Motive, gute Absichten. Ich weiß das. Ja, man will das Beste tun für die Menschen, um sie abzuholen. Aber man muss wirklich prüfen, welche Methoden sind wirklich geeignet und welche sind nicht mehr geeignet. Wo wird es nur noch fleischlich? Wo ist es nur noch so oberflächlich, dass kein Tiefgang mehr ist? Haben jetzt die Willow-Krieg-Verantwortlichen selber in einer Untersuchung zugegeben. Ja, der Tiefgang fehlt weitgehend. Das war auch nicht anders zu erwarten. Wenn man nur noch so ein Showprogramm oder überwiegend ein Showprogramm abzieht, dass die Leute kommen und nicht diesen Tiefgang mehr machen kann. Noch drei letzte Punkte darf ich noch. Geht's noch? Habt ihr noch Luft? Fünftens, wir Christen, Evangelikale, Pietisten, Baptisten und so weiter sollten daran festhalten oder es wieder ganz neu lernen, die Wahrheit in Liebe zu sagen, aber auch aus Liebe, die Wahrheit nicht zu verschweigen, gehört zusammen. Nicht? Es ist äußerst lieblos, wenn ich nicht mehr bereit bin, die Wahrheit, so wie ich sie vom Wort Gottes her erkannt habe, zu sagen. Natürlich, unser aller Erkenntnis ist Stückwerk, ja, auch was ich heute sage. Allein schon von der Zeit her ist nur ein Stückwerk, auch heute Abend, aber auch von der Erkenntnis. Und doch, jeder prüfe es anhand des Wortes Gottes, prüfe sich selber, ob er im Glauben steht und wie sein Weg ist und die Wahrheit in Liebe. Wir haben heute eine sehr harmoniebedürftige Zeit, wo man kaum noch sich getraut, den Mund aufzumachen, und doch liegt ein Segen darauf, ja, denn Jesus selber ist die Wahrheit. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist sehr unpopulär und ist überhaupt nicht harmoniemäßig, sondern absolut. Und das will die Welt natürlich nicht hören, aber das sind wir verpflichtet, aus Liebe zu sagen. Möge der Herr uns dazu Kraft schenken. Jetzt noch ein sehr heikler Punkt, aber auch sehr wichtiger Punkt. Wir Christen, egal in welcher Kirche wir jetzt stehen, sollten uns fragen, ob wir auf Gedeih und Verderb in einer Kirche bleiben können, die sich in immer größeren Schritten von Gottes Wort und seinen Geboten entfernt. Ich sage es mal bewusst allgemein. Jeder ist vielleicht hier in unterschiedlicher Kirche, ich weiß es nicht, kenne euch nicht alle. Aber es gibt in manchen Kirchen bereits Segnungen von Verbindungen, die Gott nicht segnet. Ich drücke es mal vorsichtig aus, ihr wisst, was ich meine. Ja, können wir das mittragen, auch durch unsere Gelder? Es gibt auch Entstellungen der biblischen Botschaft. Es gibt auch schon sogenannte Gottesdienste, wo aus verfälschten Bibeln vorgelesen wird. Ich sage es jetzt mal so deutlich, aus der Bibel in Wirklichkeit ungerechter Sprache oder aus einer lästerlichen Volksbibel. Ich sage immer, Geschwistern, wenn das anfängt und wenn sie das nicht abstellen, trotz Protest, dann müsst ihr sagen, das ist kein Gottesdienst mehr, es ist ein Götzendienst. Es sind andere Götter. Es ist ein Lachgott entweder oder ein Muttergott, eine Muttergottheit. In diese Richtung läuft es dann. Da sind wir wieder beim Heidentum angelangt. Und auch wenn das Argument kommt, die Leute abzuholen und so, das kann niemals mit Gotteslästerung zusammengebracht werden. Es gäbe noch viele weitere Punkte, auch die Frage der Bibelkritik, der feministischen Unterwanderung von Kirchen. Problemfeld auch, wer predigt und wer nicht. Ich sage es jetzt mal vorsichtig. Ja, gibt auch unterschiedliche Ansichten von der Heiligen Schrift her. Ich habe da meinen Standpunkt, will euch aber selber zum Nachdenken anregen über diese Dinge, will aber auch niemand verurteilen, ja, der vielleicht denkt, es ist von Gott so, aber prüft alles von der Schrift her. Jedenfalls, wer schweigt, macht sich mitschuldig. Und auch wer bleibt, macht sich dann mitschuldig, wenn er durch sein Bleiben Sünde gutheißt und für andere ein falsches Signal setzt. Ja, in einer Kirche, die nicht mehr reformierbar ist, kann ich an sie nicht mehr bleiben. Natürlich muss man auch unterscheiden zwischen Ortsgemeinde, die kann manchmal noch intakter sein als der Dachverband. Denn wir wissen ja, der Fisch fault meistens vom Kopf her. Versteht ihr? Ja. Es kann oben schon völlig desolat sein, und vor Ort kann noch ein gläubiger Bruder Dienst tun. Den wollen wir dann auch nicht im Stich lassen, ist ganz klar. Nicht? Und doch kann die Zeit kommen, wo man sagen muss, es ist nicht mehr möglich, es ist nicht mehr unser Weg und wir können das nicht unterstützen. Ich denke, einige von euch haben auch da entsprechende Erfahrungen schon gemacht, die nicht leicht waren. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Aber nun noch ein siebter und erfreulicher Punkt. Wir Christen sollten in froher Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus entgegenschauen und bereit sein für den Eintritt in sein Reich. Das ist entscheidend. Seid bereit für den Tag des Herrn. Keine Termine berechnen. Ich habe am ersten Abend in Lugau, glaube ich, war es, über Endzeit gesprochen. Es wurde ja auch alles aufgezeichnet. Wer will, kann das auch irgendwann mal noch nachhören. Das möchte ich nicht wiederholen, aber eins möchte ich nochmal sagen. Der Herr kommt zu einer Zeit, wo wir es nicht erwarten. Wir sollen keinen und können keinen Termin berechnen. Deshalb gilt es, alle Zeit wachsam zu sein. Der Herr kann heute kommen, für dich, für mich, durch die Entrückung, schließe ich nicht aus, oder auch, indem er uns einfach so abruft. Nicht? Sind in meinem Bekanntenkreis in den letzten Monaten etliche gestorben, auch Brüder, die ich sehr geschätzt habe, auch einer meiner Verleger, Herbert Becker, ich nenne jetzt mal den Namen. Ja, und das hat mich alles sehr zum Nachdenken wiedergebracht, dass unser Leben hier sehr begrenzt ist und wir haben hier eine Bewährungszeit. Hier möchte Gott uns prüfen, ob wir zu ihm stehen, ob wir an ihn glauben, ob wir ihm treu bleiben. Und dann kommt die Ewigkeit und die ist wirklich ewig. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder in der ewigen Herrlichkeit im Himmel, beim Herrn Jesus, in ewiger Freude, in ewiger Gesundheit, in unvergänglichem Loben und Preisen und ja auch dazulernen. Es wird nicht langweilig sein, bin ich überzeugt. Auf der anderen Seite aber auch die finstere Möglichkeit der ewigen Verdammnis mit ewiger Gottesferne, Qual, nie endende Daseinsform, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt, so sagt uns die Bibel ganz klar, da gibt es nichts herumzudeuteln. Und das wünsche ich keinem. Und deshalb predige ich auch das Wort Gottes, um auch anderen die Einladung anzubieten, wähle den Weg des Siegers von Golgatha und wähle nicht den Weg Satans, der ins Verderben führt. Ich habe auch hier gesehen, wenn man hier so herläuft, da gibt es zwei Buchhandlungen nebeneinander. Nicht? Das symbolisiert sehr schön diese zwei Wege. Da eine christliche Buchhandlung und dort eine satanische, sage ich mal. Also zumindest die Symbole, die da sind, das umgedrehte Kreuz und Pentagramm, sind eindeutig satanisch. Ich will jetzt nicht geschäftsschädigend wirken, bitte, aber ich muss das auch deutlich sagen, um der Liebe willen zu den Verlorenen, auch denen, die dort arbeiten und dort ein- und ausgehen. Das sind satanische Dinge und die ewige Verdammnis ist kein Spaß. Es wird oft so dargestellt, aber es ist alles andere als schön dort. Der Teufel versucht es schön hinzustellen, ja, da wird immer Vergnügen sein. Dieses Vergnügen wünsche ich keinem, das dort sein wird, sondern das ist ewige Qual. Ja, möge der Herr uns hier wirklich die rechte Entscheidung schenken, soweit wir es nicht getan haben. Es geht letztendlich nicht nur um die Frage der Ökumene. Das ist ein wichtiges Thema heute. Das allerwichtigste Thema ist aber, ob du bereits ein gerettetes Kind Gottes bist. Ob du den Herrn Jesus im Glauben angenommen hast als den einzigen Weg zum Vater, ohne Vermischung mit irgendwelchen falschen Strömungen oder Gottheiten. Jesus, der Herr. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir können uns dazu erheben. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du der einzige Herr und Erlöser bist, dass du für uns einen Platz, eine Wohnung im Himmel bereitet hast. Und Herr, wenn eine Seele hier sein sollte, ein Mensch, der dich noch nicht kennen sollte, dann rette doch diese Seele heute Abend, Herr. Sei du gnädig. Und die wir dich kennen, uns stärke im Glauben und schenk uns Klarheit, Konsequenz in den Fragen, die heute angesprochen worden sind. Dass jeder sich selber prüfen möge, auch prüfen möge, in welcher Gemeinde, in welcher Situation er oder sie steht und auch die Entscheidung trifft, die deinem Willen gemäß ist. Dass wir nicht in den Sog Babylons kommen, sondern auf dem schmalen Weg bleiben. O Herr, erbarme dich. Und hilf auch den Menschen, die ich jetzt auch namentlich nennen musste, mit großem Schmerz, Herr, dass sie noch umkehren von einer falschen Ökumene, auch zurück zu dir allein. Herr, erbarme dich. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Ja, dann der Bruder Lutz Lehmann.
Herzlichen Dank sagen. Und ganz herzlich einladen für morgen Abend, wo ja das Thema sein wird, Europa im Lichte der Bibel. Und ich denke, das wird auch interessant. Herzlichen Dank und einen gesegneten Abend. Und wer Fragen hat, kann jetzt gerne noch kommen und...
Oder sollen wir es öffentlich stellen?
Oder können wir auch ja, machen.
Die Frage ist, ob man noch öffentlich jetzt Fragen stellt oder privat. Es brennt also auf den Nägeln oder sind noch Unklarheiten oder vielleicht auch Kritik. Ich denke, es sind noch Fragen. Dann schlage ich vor, wir machen vielleicht noch 10 Minuten, mindestens 10 ungefähr. Bitte schön, vielleicht laut und deutlich und aufstehen. Danke.
Ich habe eine Frage, sehe ich das richtig, dass jetzt die Ökumene-Bewegung so eine Art Strömung sehr weltoffen ist, also um jeden Preis eben verschiedene Auffassungen zusammenzukriegen, ist aber noch sehr offen nach außen, aber in dem Fall trotz aller Präambeln und aller Karten, die sie sich erstellt haben, doch noch, ich will mal sagen, nicht irgendwie gefährlich. Es ist immer noch offen. Aber sehe ich das recht, dass das mal die Kirche wird, die Ökumene, die Kirche, also die Einheitskirche der letzten Zeit, der großen Kriegszeit in den 7 Jahren, in der 17. Jahrwoche?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich konnte leider ja nicht alles sagen, aber das ist genau der Punkt, der noch gefehlt hat. Denn ich persönlich sehe so, dass da sich das herausbildet, was die Bibel auch als Hure Babylon bezeichnet, diese Endzeitkirche, die im Gegensatz steht zu den wahren Gläubigen, die eben eine kleine Herde sind, wie es der Herr Jesus nennt. Und deshalb wird es keine große Schar sein. Der Herr Jesus spricht ausdrücklich von der kleinen Herde, vom schmalen Weg, von der engen Pforte, durch die wenige eingehen und eben nicht die große, machtvolle, reiche und prächtige Weltkirche. Nicht? Das ist ganz klar. Und ich denke auch am Ende, dass das Katakomben-Dasein für die wirklich bekennenden und gläubigen Christen, die entschieden mit dem Herrn gehen, dass das auch bevorsteht.
Ja, dann muss es sich unbedingt dann, bis es soweit ist, noch ein viel festeres Gefüge geben. Man muss das lachende Gesicht wird sich dann in eine Pflanze verwandeln.
Natürlich, ja. Es ist ja, Sie müssen es einfach so sehen, das höchste Ziel der Ökumene ist ja nicht Jesus als der einzige Weg, sondern die Weltverbrüderung, der Friede, der äußere Friede, auch angesichts der Atomwaffenarsenale. Das hat ja auch Papst Johannes Paul II. Bei diesem sogenannten Friedensgebet in Assisi 1986 ganz klar gesagt, ich versuche jetzt wörtlich auswendig zu zitieren, dass die Sorge für den Weltfrieden steht über den religiösen Unterschieden. Ja, das ist das übergeordnete Ziel geworden. Aber sie vergessen dabei, kein Friede auf der Welt ohne Friede mit Gott, und zwar Friede mit Gott haben wir nur, wenn wir das erste Gebot ernst nehmen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, man ordnet die irdische Friedensebene über die geistliche Friedensebene. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Ja, man denkt also rein immanent innerweltlich und blendet die Beziehung zum einzig wahren Gott insoweit aus, dass das diesem irdischen Frieden im Wege steht, weil man dann keine absolute Toleranz üben kann. Und deshalb haben wir da die freimaurerischen Ziele dieser falschen Toleranz.
Dann wird es auch so weit kommen, dass wir nicht mehr in Ruhe gelassen werden, die wir das Wort wirklich richtig vertreten wollen. Wenn wir uns nicht mehr ausreden wollen, dann wird man uns anfallen.
Das tut man heute schon. Es gibt viele Beispiele. Ich bin auch eins davon.
Ja, klar.
Bitte?
Und zwar, es gibt ja also im religiösen Bereich praktisch die Ökumene als diese Bestrebung der Einheit, im irdischen Bereich diese Globalisierung. Und jetzt kann ich aber von der Schrift ja zum Beispiel ableiten, wenn der Antichrist, also Vicarius Filii 666, sich also an die Spitze dieses religiösen Einheitssystems setzt, dass er auch eine irdische Repräsentanz suchen wird. Inwieweit kannst du von der Schrift her das erkennen mit dieser Wiedererrichtung des Tempels und der Einsetzung des Antichristen, also in Jerusalem? Da gibt es auch diese Bestrebungen, praktisch, dass er erstmal als der Täuscher auftritt, bevor den Juden der wahre Messias aufgehen wird. Das wird ja von der Schrift her so dargelegt eigentlich. Kannst du da etwas sagen?
Ja. Es ist ja nach Offenbarung 13 der Antichrist und der falsche Prophet, diese beiden Tiere. Der Antichrist, so sehe ich es, ist eine politische Größe und der falsche Prophet eine religiöse Größe. Da kommt dann noch hinzu die Hure Babylon, die abgefallene Kirche, die mit dem falschen Propheten zusammen die Verehrung des Antichristen in die Wege leitet. Und aber diese Hure wird irgendwann abgeschüttelt, weil sie dann nicht mehr gebraucht wird, wenn die Welteinheit hergestellt ist, dann wird das vollends offenbar werden. Und auch die falsch-ökumenische Kirche wird dann überflüssig, nachdem sie die Welteinheit besiegelt hat. Man kann direkt aus der Charta Ökumenica herauslesen, dass das übergeordnete Ziel das Zusammenwachsen Europas ist, ja, dem sich die Kirchen jetzt bereits unterordnen. Merken wir etwas? Die Hure, die sich auf das Tier setzen lässt, ja, es ist direkt mit Händen zu greifen. Ich habe ja morgen das Thema Europa aus politischer und aus biblischer Sicht. und werde dazu dann noch mehr sagen. Und mit diesem Tempel, der Tempel ist natürlich zum einen die Gemeinde und dass auch schon viele Antichristen, Vorläufer eben von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren, 1. Johannes 2. Und es ist aber auch nicht auszuschließen, dass ein irdischer Tempel errichtet wird. Es gibt Hinweise beim Propheten Hesekiel ab Kapitel 40, wobei das wahrscheinlich aber erst der Tempel im tausendjährigen Reich sein dürfte. Aber Daniel 9, Vers 24 bis 27 und andere Stellen machen deutlich, dass einmal in der Zeit dieses falschen Fürsten, des Antichristen, ein Opfer eingeführt und wieder abgeschafft wird, was darauf hindeuten könnte, dass auch wieder der israelische Tempel steht. Ich meine, Sie kennen diese Dinge auch. Und ich denke, dass die Entwicklung sich auf die Trübsalzeit hin entwickelt und dass wir jetzt in der vorantichristlichen Zeit leben. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Personen schon leben, ja. Das schließe ich nicht aus, aber ich würde auch keine Termine nennen, wann das nun sichtbar auftritt. Bundesschluss mit Israel sicherlich als Schlüsselsignal, wobei wir nicht wissen, welcher Bundesschluss. Es gibt ja laufend solche Bestrebungen, auch momentan. Müssen wir einfach weiter beobachten. Jetzt, ich sehe nicht alle Hände. Bitte ganz deutlich, wer sich meldet, dass ich keinen übersehe. Irgendwo habe ich hier was gesehen. Ja, Bruder Japs. Ja, jetzt kommen wir natürlich zum Thema Eschatologie immer stärker, aber es ist nicht verboten, ihr dürft mich gerne alles fragen, nur muss halt noch von Interesse sein auch zum Thema heute. Aber bitte zum Thema Antichrist, ein Jude. Das lässt sich nicht 100% sagen, es gibt Hinweise etwa dadurch, dass der Stamm Dan fehlt in Offenbarung 7 bei der Aufzählung der Versiegelten aus Israel. Und Dan nimmt auch eine unrühmliche Rolle ein im Richterbuch, indem er Götzendienst akzeptiert. Dass Dan fehlt, könnte ein Hinweis sein, dass eben der Antichrist aus diesem Stamm kommen könnte. Aber das sind eben Vermutungen. Ich würde es nicht so 100% behaupten. Es gibt noch andere Hinweise, ich weiß.
Denn der Jude wird ja keinen anerkennen, der nicht Jude im Tempel ist.
Ja, sicherlich. Das sind Vermutungen. Man kann das so sehen. Ich denke, man wird ihn aber auch erkennen am Zahlenwert seines Namens, nicht? 666. Wir wissen ja, dass im lateinischen, griechischen und hebräischen Alphabet die Buchstaben auch einen Zahlwert haben. Und sicherlich ist es interessant, ohne sich jetzt zu versteifen auf eine Person sofort, aber diese führenden Personen einmal durchzurechnen. Wenn mal jemand die Zeit hat und die Kenntnis, ich habe es jetzt nicht, aber der kann ja mal einige ausrechnen, die vielleicht auch jetzt schon Einfluss haben, UNO-Generalsekretär in diese Richtung oder führende Männer, das sollten wir schon beobachten. Also wie gesagt, Antichrist, politischer Führer und der religiöse Führer, der falsche Prophet, da denke ich eher eben an eine religiöse Führergestalt, die es schafft, alle Religionen an einen Tisch zu bringen. Da könnt ihr euch denken, wo das wohl am ehesten zu verwirklichen ist. Zumal ja auch Offenbarung 17 von der Stadt mit den sieben Hügeln die Rede ist. Und von den Gewändern aus Scharlach und Purpur und so weiter. Und dass sie die Heiligen getötet haben. Das ist an sich auch eines unserer Hauptthemen heute Abend gewesen, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. Ich kann manches hier nur andeuten. Ja. Ich will auch keinen Prozess des kriegen, aber man muss da aufpassen heutzutage. Ja, aber wer die Bibel kennt, versteht mich. Wer sie nicht kennt, kann mich nachher noch fragen. wenn es nicht aufgezeichnet wird, wird er noch aufgezeichnet. Ja. Nicht? Ja, bei euch nicht, aber bei ihm. So, also ist noch eine Frage. Manche werden auch müde sein. Also herzliche Einladung nochmal morgen Abend zum Thema Europa im Licht der Bibel. Auch deshalb hochaktuell, weil jetzt im Mai und Juni die europäische Verfassung festgeschmiedet wird und kein Volk abstimmen kann, außer den Iren. Wenn die dagegen stimmen, können sie austreten. Das ist der neue Passus. Aber ansonsten macht man es dann ohne sie. So ist das also jetzt schon vorbereitet. Auch die Franzosen und Niederländer dürfen nicht mehr abstimmen. Die Deutschen ohnehin nicht. War ja schon immer so. Wird sich auch kaum ändern wahrscheinlich. Ja. Mehr möchte ich jetzt dazu noch nicht verraten. Aber das ist ein hochaktuelles Thema morgen. Dann ja, möchten wir uns vielleicht nochmal erheben, denke ich, ja, zum Abschluss. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir haben jetzt vieles Bedrückende auch gehört heute. Und doch dürfen wir wissen, du wirst kommen, wirst diesem ganzen Spuk ein Ende machen. Wir bitten dich einfach, dass wir durch dich gestärkt sind, dass wir dich wieder lieben, der du uns geliebt hast, dass wir auch die Geschwister lieben, aber auch unsere Feinde und sie auch zu dir hinlieben. Herr, hilf uns dazu, schenk uns Kraft, schenk uns Standhaftigkeit und behüte uns jetzt auch auf dem Nachhauseweg. Danke für alle, die da waren. Segne noch alle Gespräche, Herr, und leite du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und sei dem Herrn befohlen, und hinten steht noch Büchertisch, auch noch ein Tisch mit CDs von Bruder Peach auf der Seite, ist aber getrennt von meinem Tisch. Vielen Dank.